Apostelgeschichte 12, von Vers 1 ab. Um jene Zeit aber legte Herodes der König Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an vier Abteilungen von je vier Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa, dem Volk, vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten gebunden mit zwei Ketten und Wächtern vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker, und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und binde deine Sandalen um. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm: Wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete, und sie traten hinaus und sogleich und gingen eine Straße entlang. Und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er: Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und betete. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit dem Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündigte: Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen: Es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach: Berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort.
Ich möchte zur Predigt noch einen Text vorlesen aus Apostelgeschichte 2. Da wird ja berichtet von der ersten Gemeinde. Apostelgeschichte 2, und zwar ab Vers 42. Du darfst. Apostelgeschichte 2, ab Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, das Thema dieser Predigt, ich möchte uns einfach in dieser Predigt zum gemeinschaftlichen Gebet motivieren. Das gemeinschaftliche oder das gemeinsame Gebet. Und wir haben ja schon einen Bibeltext gehört, den Martin vorgelesen hat, und jetzt diesen. Und die Predigt bezieht sich hier auf Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Im Zusammenhang sehen wir, dass die Urgemeinde eine dynamische Gemeinde und eine einladende Gemeinde war. Und das bedeutete auch, dass sie mit ihrem Glauben lebensnah am Puls der Zeit war. Die Christen waren für die Menschen eine Quelle, weil viele Menschen in der damaligen Zeit auch auf der Suche waren, nach dem Sinn, nach der Hoffnung, nach dem, was das Leben eigentlich ausmacht. Und der Glaube wurde, wenn er gepredigt wurde, nicht nur als eine Theologie gepredigt, sondern als ein persönlicher Glaube, der die Menschen herausforderte, ihr Leben zu verändern. Und weil die Gemeinde am Puls der Zeit war, wirkte sie auch nach außen, also keine starre, sondern eine dynamische Gemeinde. Und diese Dynamik, die hat sie sich natürlich nicht selbst erarbeitet, sondern das war ein Wirken des Heiligen Geistes. Das finden wir überall durch die Apostelgeschichte hindurch. Dazu ermahnt auch der Apostel Paulus in Epheser 5, Vers 18, wo er sagt, werdet voll Geistes, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und in dieser Predigt geht es ja ums Gebet, um das gemeinschaftliche Gebet, die Gemeinschaft im Gebet. Wir nennen es eben auch, jetzt laden wir noch zu einer Gebetsgemeinschaft ein, so sagen wir ja oft. Ne? Gebet ist sehr vielfältig. Gebet ist sehr vielfältig. Wenn man sich mit dem Gebet beschäftigt, habe das immer ein bisschen wieder getan, ne? Also auch auf schriftliche Weise, dann merkt man, was für eine Vielfalt über das Gebet in der Bibel drin ist. Und was diese Vielfalt uns mit anderen Worten auch herausfordert, nicht am Gebet vorüberzugehen. Gebet ist Anbetung, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn loben und preisen. Gebet ist auch Sündenbekenntnis. Da haben wir auch viele Stellen, auch im Alten Testament in der Bibel, wo David oder andere ihre Schuld, ihre Sünden bekennen. Gebet ist auch Danken, Bitte und Fürbitte. Und das Wirken nach außen geschieht nicht aus sich heraus, sondern das geschieht eigentlich, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dadurch, dass sie anfingen zu beten, dass man auch für die verlorene Welt gebetet hat, dass man für die krummen Umstände, die dort vorhanden waren, gebetet. Und ich sage mal, damals im Römischen Reich war ja auch nicht alles so glänzend. Ne? Die liefen da nicht unbedingt mit Masken rum, aber die hatten ganz andere Probleme. Und ich glaube, wenn du Christ bist und man dir die Frage stellen würde, siehst du Gebet als sinnvoll an, was würdest du antworten? Ich glaube, wir würden alle sagen, natürlich, das gehört doch mit zu meinem Glauben, das gehört mit zu meinem Christsein, das Gebet, natürlich ist Gebet sinnvoll. Und da möchte ich mal sagen, das, was wir als sinnvoll ansehen, das sollte auch einen Stellenplatz, einen wichtigen Platz in unserem Leben haben. Das ist einmal das persönliche Gebet und auch das Gebet in der Gemeinde. Ich habe zu dieser Predigt drei Punkte. Einmal, sei vom Wert des Betens überzeugt. Sei vom Wert des Betens überzeugt. Was mir auffällt, die urchristliche Gemeinde war davon überzeugt, dass Gott durch ihr Gebet etwas tun, etwas bewirken will. Das sieht man daran, dass sie sich also immer wieder auch im Gebet aus allen möglichen Situationen heraus, immer wieder haben sie sich dem Herrn zugewandt. Und das waren nicht nur, sag ich mal, nicht nur die Männer, die gebetet haben. Ich lese mal Apostelgeschichte 1, Vers 14 vor. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet. Dann steht es da samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Also das Gebet ist für alle Christen da. Mir fällt beim Lesen der Apostelgeschichte auf, die Gemeinde hatte sich dem Gebet verpflichtet. Das war wirklich ein Bestandteil ihres Glaubens gewesen, eines jeden Einzelnen. Ich hatte früher Gebet so kennengelernt, ich bin ja katholisch aufgewachsen, so kennengelernt, dass wir praktisch vorgeformte, formulierte Gebete sprechen. Und da gab es ganz, ganz viel, was da im Angebot war. So habe ich das gelernt. Aber man hat nie so ein freies Gebet irgendwie manchmal in Gedanken, vielleicht schon, hat man gedacht, aber dann wusste man eben nicht, ob das auch richtig ist. Das Vorformulierte, das hat man so übernommen. Und die Gemeinde hat sich dem Gebet verpflichtet. Sie hielten sich einmütig daran fest und sie bereiteten sich auch im Gebet immer wieder vor. Aber sie hatten, natürlich gibt es in der Bibel auch vorformulierte Gebete, in dem Psalmen haben wir das sehr viel, aber sie hatten ihre eigenen Gebete. Das, was ihnen auf dem Herzen lag, das haben sie Gott gesagt. Die Gemeinde, die urchristliche Gemeinde, beschäftigte sich auch nicht mit sich selbst, wie das manchmal eben der Fall ist. Vielmehr richtete sie ihr Leben nach dem Reich Gottes aus. Also mit anderen Worten, sie bauten Reich Gottes und das wurde durch ihr Gebet mitgetragen. Sie beteten dafür, für das, was sie machten, für ihre Aktionen, für die Einsätze, für das Ungeplante. Muss ich ja vorstellen, vieles war ja auch sehr ungeplant, was die damals erlebten. Sie wussten gar nicht, was auf sie zukam, wenn sie da losgingen, um das Evangelium zu verkündigen. Waren sie immer wieder in neue Situationen gestellt. Aber dieses Gebet führte erst einmal zu einer guten Gemeinschaft. Man sagt ja, wenn man sich einig ist, dann ist das schon ein großer Vorteil, damit man auch stark sein kann. Und die Gemeinschaft war durch das Gebet, auch durch die Gottesdienste und alles, was sie machten, auch das Abendmahl, die Gemeinschaft war unwahrscheinlich stark. Und zur Freudigkeit, das haben wir auch gelesen, zum Geben den Bedürftigen. Ne? Man hat auf die Menschen geachtet, die in die Gemeinde kamen. Und manche, die hatten, es gab ja keine soziale Unterstützung, sondern das hat die Gemeinde gesehen, das hat die Gemeinde übernommen. Und vor allen Dingen der auferstandene Herr Jesus, der war immer im Gespräch. Die bezeugten das, so steht es dort, sie bezeugten ihn. Ne? Dieser Unglaube, mit dem sie da auch konfrontiert wurden, dann haben sie einfach gesagt, wir bezeugen den auferstandenen Jesus. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Jesus lebt. Und viele von uns haben das auch gesehen, als er auferstanden ist. Und der Herr schenkte ihnen große Gnade. Und das ist wichtig, wir sind nicht auf uns angewiesen, sondern auf die Gnade Gottes sind wir alle angewiesen. Jeder von uns ist auf seine Gnade angewiesen. Paulus sagt mal, Jesus sagt zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und von dieser Gemeinde ging eine gewaltige Ausstrahlung nach außen, sodass viele Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Und ein Kennzeichen dieser Gemeinde ist, sie betet. Sie betete immer wieder. Sie betete, weil sie vom Wert des Betens überzeugt war. Dass wir beten, das will nicht jeder. Und ganz besonders will das nicht der Widersacher Gottes, der Teufel. Er hat ein großes Interesse daran, dass die Jesus-Leute aufhören zu beten, dass wir nicht beten, dass wir oberflächlich beten, dass wir kein Vertrauen ins Gebet haben. Da hat der Teufel ein großes Interesse daran, dass wir misstrauisch sind Gott gegenüber. Oder dass wir nur Macher sind. Ich mache es, ne? Wir machen das, ne? Und nicht Beter. Luther soll ja mal gesagt haben, dass beides wichtig ist, das Machen, das Arbeiten und das Beten. Und das macht die Bibel ja auch deutlich. Beides ist wichtig. Wir können ja auch nicht die Hände in den Schoß legen, also ich muss ja auch machen. Aber das soll durch das Gebet getragen werden. Wie armselig sind so manche Gebetsversammlungen. Ich hatte vor einigen Wochen in zwei evangelischen Kirchen gepredigt an einem Sonntag, in Speicher und in Bollendorf. Und dann hat man so eine gewisse Liturgie, unter anderem auch das Fürbittegebet. Die Corona-Liturgie ist sehr kurz geworden. Wir hatten die Fürbitte, die spielt eine wichtige Rolle, und dann kriegt man Gebetsanliegen ein Stück auch genannt, das, was dann wichtig ist. Und dann habe ich dann gesagt, wie ist es eigentlich, wenn wir Fürbitte machen? Normalerweise ist ja so, dass dann der Pfarrer von vorne die Fürbitte macht und so. Habt ihr denn auch schon mal, betet ihr auch schon mal frei hier bei euch? Ne? Und da in Bollendorf, da kam gar nichts, da hat keiner was gesagt, und in Speicher war auch ähnlich. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, wisst ihr was, also ich werde nachher die Anliegen nennen, und wenn dann einer von euch beten will, dann macht das. Und wenn nicht, dann beten wir gemeinsam das Vaterunser-Gebet. Ne? Hatte ich die Anliegen genannt, die Fürbitte-Anliegen, und sag so, jetzt wollen wir dann beten, eigentlich wollte ich anfangen, dann fing schon jemand an aus der Gemeinde. Und dann haben dann 3, 4 gebetet, die machen das nicht so, aber da fiel mir einfach auf, wir müssen uns auch gegenseitig ermutigen. Manchmal ist da schon Bedarf, aber man lässt sie einfach nicht. Ja, und das bereichert ja auch. Oft sind Gebetsversammlungen armselig. Ich bin in Gemeinden gewesen, manchmal dann hieß es dann, jetzt wollen wir noch eine Gebetsgemeinschaft machen. Und es kam nichts. Einer hat sich erbarmt vielleicht und hat gesagt, okay, jetzt bete ich, damit überhaupt einer betet. Aber ich denke, das ist irgendwie nicht in Ordnung. Wie sprachlos sind wir manchmal in unseren Gebetsgemeinschaften. Obwohl Jesus uns seine Verheißungen zu Füßen legt, ne, gehen wir da einfach dran vorbei und tun es einfach nicht. Wir erwarten oft nur, was wir selber können, und rechnen nicht mit den Verheißungen Gottes. Deshalb ist es so wichtig, sei vom Wert des Betens überzeugt. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, dass ich davon überzeugt bin, dass mein Beten auch Sinn macht. Nicht, weil ich es bin, sondern weil Jesus uns das gesagt hat. Jemand hat mal den Wert des Gebetes mit 5 Buchstaben erklärt. Also G für Gott zentriert, E für ewig, B für barmherzig, E für erneuernd und T für Treue. Ewig, E für ewig beten heißt, in ewige Werte zu investieren. Und G, das wollte ich eigentlich zuerst nehmen, wir konzentrieren uns zuallererst auf Gott. Auf Gott konzentrieren. Vergessen wir nie, dass wir das Vorrecht haben, mit dem Schöpfer und Erhalter der Welt, dass wir zu ihm sprechen, dass wir mit ihm Kontakt aufnehmen, wie es in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 8 steht. Wir wenden uns also an die höchste Autorität, an die höchste Instanz, die es überhaupt gibt. Es gibt keine höhere. Ich habe das mal in Wittlich, wenn ich ins Gefängnis fuhr, und dann stand dann vor so einem großen Gebäude mit einem riesen Schaufenster die letzte Instanz. Ne? Aber das war ein Beerdigungsinstitut. Ne? Die letzte Instanz ist das nicht. Die letzte ist Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wenn wir an ewig denken, beten heißt, in ewige Werte investieren. Die Gebete werden vor dem Thron Gottes kommen. In Offenbarung 8, Vers 3 heißt es, und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Ein Bild für die Gebete der Heiligen. Lasst uns deshalb keine Zeit verlieren. Lasst uns Beter sein. Ja, man muss mal überlegen, da passiert etwas in der unsichtbaren Welt, was wir manchmal so ungenutzt liegen lassen. Und dann auch die Barmherzigkeit, das gehört auch mit zum Gebet. Die Not der verlorenen Welt darf uns nicht gleichgültig sein, sondern sollte uns ins Gebet treiben. Die Ernte braucht Arbeiter und die Arbeiter brauchen das Gebet. Die Arbeiter brauchen das Gebet, wenn sie rausgehen. Und wir brauchen das auch, wir von unserem Missionswerk. Ich bin froh, dass ihr auch für uns betet, wenn wir rausgehen, wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen. Dann stehen Beter dahinter. Und das ist so wichtig. Dann E für erneuernd. Beten heißt, deine Gedanken zu verändern, zu erneuert werden. Und die Erfahrung auch machen, wie Gott Gebete erhört. Wer betet, wird von seinem Herrn verändert. Ich glaube, Gebet verändert wirklich, wenn wir beten, wenn wir uns auch die persönliche Gebetszeit nehmen. Im Psalm 33 heißt es, Vers 3, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun. Große und unfassbare Dinge, die du noch nicht kennst. Ne? Das steht da drin. Also, vieles kennen wir noch nicht, was Gott vielleicht für uns bereithält, und wir lassen es einfach liegen, weil wir eben nicht ins Gebet gehen. Und ein letztes ist die Treue. Gebet ist eines der wichtigsten, bedeutendsten Zeichen unserer Treue gegenüber Gott und den Menschen. Samuel betete treu für das Volk Gottes. Es heißt in 1. Samuel 12, Vers 24, sei aber auch ferne, es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten. Also das Volk Israel hatte oft Dinge getan, die wirklich vor Gott nicht in Ordnung waren. Dass sie sich an irgendwelche platte, dumme Holzgötter oder was weiß ich gewendet haben und dachten dort, wenn wir die Götter der Heiden übernehmen, dann klappt das besser in unserem Leben, so ungefähr. Und sie sind immer wieder reingefallen. Deshalb ist auch das Gebet wichtig, auch für die Gemeinde ist das Gebet so wichtig. Die Gemeinde steht auf der Liste, auf der absoluten Liste vom Widersacher Gottes, dass er sich ständig Sachen überlegt, um Gemeinde zu stören und kaputt zu machen in dieser Welt. Oft wird das Gebet als Notbremse gesehen oder als letzter Ausweg. Aber Gebet ist nicht die letzte Lösung, aber Gebet ist die beste Lösung. Das sollten wir wissen. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Rechne mit der Macht Gottes beim Beten. Rechne mit der Macht Gottes beim Beten. Gebet ist wirklich eine Herausforderung an jeden Christen, an dich und an mich. Es ist für uns eine Herausforderung. Und es ist ein Ausdruck der Gemeinschaft mit Gott, weil wir mit Gott im Gespräch sind, auf diese Weise. Und deshalb ist Gebet keine Sache des Gefühls. Manchmal fühlen wir uns nicht danach, dass wir jetzt beten. Aber wir sollten es trotzdem tun. Gebet ist eine Sache des Gehorsams. Und Gebetserhörungen sind auch nicht von unseren Gefühlen abhängig, sondern von Gott. Ich hatte Gebetserhörungen, muss ich sagen, wo ich dem Gefühl nach, wo ich dachte, da passiert nie was ungefähr. Und auf einmal hat Gott da was getan. Und manchmal ist es auch umgekehrt. Wir denken, ne, Gott macht es anders. Die Urgemeinde war eine betende Gemeinde. Sie befand sich in der Situation, dass sie wegen ihres Glaubens an Jesus verfolgt wurde. Und was hat der Widersacher vor? Er wollte erst einmal die leitenden Mitarbeiter ausschalten. Stephanus wurde gesteinigt, Jakobus wurde enthauptet und dann Petrus wurde ins Gefängnis gesteckt. Und wenn dann irgendwann mal die ganzen Führenden weg sind, dann dachte der König Herodes, naja, dann habe ich die Gemeinde platt gemacht. In Apostelgeschichte 12 lesen wir, so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Er wurde festgehalten, also er wurde sogar angekettet, also richtig fest angekettet. aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und das zeigt uns, der Petrus war wirklich in Lebensgefahr. Das war eine ganz, ganz bedrohliche Situation. Nach dem Passafest wollte König Herodes so einen Schauprozess machen und dann den Petrus hinrichten lassen. Ja, und Petrus, der hatte keinen Anwalt, der hatte keine Persönlichkeit irgendwie, einflussreiche Person irgendwie, die sich für ihn hätte einsetzen können. Und menschlich gesehen konnte niemand etwas für ihn tun. Menschlich gesehen war Petrus verloren. Ja. Und ich denke, so ist das auch manchmal in unserem Leben. Wir stoßen an die Grenzen, wo wirklich nichts mehr geht. Menschlich gesehen ist da nichts mehr rauszuholen. Menschlich gesehen stehen wir manchmal sogar am Abgrund. Was macht die Gemeinde? Ich weiß nicht, ob die da lange überlegt haben oder so, ob die gedacht haben, naja, für den Stephanus und Jakobus hatten wir auch gebetet und es hat nichts gebracht. Auf jeden Fall, die Gemeinde macht Folgendes, sie war zwar der Weltmacht Roms ausgeliefert, aber sie betet. Und das Passafest dauerte eine Woche, da hatte die Gemeinde Zeit, solange betete sie, hörte sie nicht auf, beharrlich betete sie für Petrus, immer wieder. Ich weiß nicht, ob die immer wieder dieselben Sätze gesagt haben, ne, oder auf jeden Fall, wenn man so mehrere Tage zusammen ist, ne, und betet für eine spezielle Person, ne, da muss man sich schon was einfallen lassen, aber sie betete, ohne damit aufzuhören. Und das, sie macht eigentlich das, was der Apostel Paulus sagte, betet ohne damit aufzuhören, betet ohne Unterlass. Und Gott kann helfen und Gott kann Türen öffnen, so fatal die Situation auch sein mag. Das habe ich auch öfter selber erfahren. Manchmal ließ auch Gottes Antwort sehr lange auf sich warten. Manchmal betest du sehr lange und es tut sich einfach nichts. Manchmal wird das Gebet, dann auch das persönliche Gebet, sehr, sehr monoton. Ne? Ich habe so ein Gebetstagebuch und da lese ich das einfach ab. Und ich sage es ihm jeden Tag und manchmal hast du kein Gefühl mehr, du sagst es einfach so. Ja, ich weiß, dass du kannst, aber es tut sich nichts. Ne? Und wir haben auch für eine Sache gebetet, da haben wir ein halbes Jahr mit rumgemacht, ne? Bis sich da wirklich die Lösung, und das war so katastrophal, bis sich die Lösung da. Auf einmal kam das Ende Juli, die Lösung praktisch da gewesen ist. Aber es war wirklich nichts in Aussicht. Und manchmal beantwortet Gott mein Gebet nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Da hat Gott irgendwie andere Pläne. Ich habe schon manchmal für Sachen gebetet, wo ich dachte, so muss es eigentlich kommen. Also ich habe Gott gesagt hier, das ist die Lösung, so ungefähr. Also ich war auch sehr logisch für mich, muss ich sagen. Aber es kam irgendwie anders. Es kam irgendwie anders. Ich weiß, früher, wo ich mal 13 Jahre im Missionswerk gearbeitet habe, kam die Kündigung, weil die zu wenig Geld hatten und weil sie Mitarbeiter über die Hälfte entlassen mussten. Und da habe ich dafür gebetet, Herr, lass mich nicht unter ihnen sein. Und wir hatten damals gerade ein Haus gekauft, wir hatten Schulden, wir hatten 5 Kinder und wir hingen in der Eifel, wo wir dachten, Gott hat uns dahin geführt. Und die Lösung war nicht die. Und dann hat uns ein lieber Bruder gesagt, macht euch doch selbstständig, gründet ein Missionswerk. Ich habe gesagt, wir, die können uns nicht bezahlen und wie soll das dann funktionieren? Ja, und dann haben wir dafür gebetet. Und dann haben wir gesagt, Gott, wenn du willst, dass wir das machen, wir haben den Verein gegründet, dann lass uns in einem überschaubaren Zeitrahmen in die Arbeit einsteigen können, sonst machen wir was anderes. Und dann innerhalb eines halben Jahres, das ist eine ziemlich ausführliche Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen will, konnte ich in die Arbeit einsteigen. Und wir machen das jetzt fast 30 Jahren. Und ich habe vorher gedacht, es dürfte eigentlich nicht so sein. Deshalb meine ich, manchmal ist das so logisch, dass das, was wir denken, und doch kann Gott es ganz anders in unserem Leben meinen. Vor allen Dingen sollten wir mit der Macht Gottes rechnen und unsere Sorgen Jesus bringen und beharrlich immer wieder bringen und immer, immer wieder in allen Anliegen zu ihm kommen, in allem. Ja, also man kann auch sagen, Herr, du weißt doch, ja, immer wieder. Beter sind Wundervollbringer, heißt es in einem Lied. Ich fand das Lied immer sehr schön. Beter sind Wundervollbringer. Und wenn man sich mal die Weckungsbewegung ansieht, die, wie Gott da gewirkt hat, manchmal durch Menschen, wo man dachte, na ja, durch die kann Gott eigentlich gar nichts bewegen, ist ungefähr. Ne? Und wie Gott und wie andere auch dagegen gesprochen haben, wie Gott das trotzdem gemacht hat. Das Gebet ist schon sehr, sehr wichtig. Ja, das Gebet ist eine gewaltige Macht. Und unser himmlischer Vater lässt sich durch das Beten seiner Kinder bewegen. Früher war das manchmal so, da sind wir zu dritt ins Zimmer rein, ne, zu meinen Eltern, und alle haben gleichzeitig erzählt, ne, was sie alles haben wollten, was weiß ich, oder erlebt hatten. Und dann haben sich die Eltern auch irgendwie gefreut, ne, dass man also auch zu ihnen gekommen ist. Und ich glaube, unser himmlischer Vater freut sich. Er liebt es, wenn seine Kinder zusammenkommen und zu ihm beten. Und das gilt auch heute für diesen Gottesdienst. Das gilt auch für das gemeinschaftliche Beten, auch für das persönliche Gebet. Für die Gemeinde in der Apostelgeschichte war eines klar: mit unserem Beten fängt alles an. Wir machen das. Wir machen das einfach. Sie wussten nicht, was kommt, aber sie haben sich dahingesetzt und haben ständig gebetet. Und Gott lässt sich bewegen und handelt in dieser aussichtslosen Lage. Und Gott macht Folgendes. Er schickt einen Engel. Also ich meine, unser Herr hat ganz viele Engel, wenn man das in der Bibel mal liest. Also die himmlischen Heerscharen und Engel, besondere Boten, ne, die da mal rausgeschickt werden, die da irgendwelche Aufträge erfüllen. Billy Graham hat ein Buch geschrieben, Engel Gottes Geheimagenten. Ne? Also Gott hat überall seine Engel, sendet sie in diese Welt. Und sie behüten uns und vieles mehr. Und Gott schickt seinen Engel und er holt den Petrus aus dem Gefängnis raus. Und Petrus begreift das erst gar nicht, was da passiert. Schritt für Schritt muss der Engel ihm sagen, was er jetzt machen soll. Und das ist ja auch so, ne? Manchmal. Also so eine Aktion, sage ich mal, wenn du da hier in der JVA, wo ist die JVA? Ja. Wenn du da eingesperrt bist, ne, hast du wahrscheinlich irgendwie noch eine Extrazelle, Sicherheit, Verwahrung im Knast, und plötzlich passiert sowas und da gehen alle Türen auf und du gehst da raus und kein Beamter merkt was, ne, und dann geht die große Pforte noch auf und dann denkst du immer nur, ich träume irgendwie. Und plötzlich stehst du da und denkst, nee, das ist doch kein Traum. Gott hat mich hier rausgeführt. Ich denke, Gott will unser Beten. Und weil das so ist, sollen wir beten für uns, für die Geschwister in der Gemeinde. Wir sollen beten für die verfolgten Christen in dieser Welt. Es werden so viele Christen in der heutigen Zeit verfolgt, weil sie an Jesus glauben. Und für die Ungläubigen können wir beten, für die Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Und die Befreiung des Petrus sagt, Gott kann Türen öffnen, egal wie diese Türen aussehen, egal wie zu diese Türen sind, egal wie viel Stahl da in diesen Türen ist oder was weiß ich, Gott kann eigentlich alle Türen öffnen. Ne? Ihm ist nichts unmöglich. Ja, und deshalb möchte ich mit dem letzten Punkt ermutigen, übe dich im gemeinschaftlichen Gebet. Übe dich im gemeinschaftlichen Gebet. Natürlich auch im persönlichen Gebet, aber übe dich auch im gemeinschaftlichen Gebet. Jesus bringt die Wichtigkeit des Gebets erstmal auf einen ganz kleinen Nenner. Davon lesen wir in Matthäus Kapitel 18, Vers 20. Dort sagt er denn, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei, ne, auch wenn man sich so trifft mit wenigen, kann man beten. Eine Gemeinde sollte in dieser Realität leben und betende Gemeinde sein. Und wenn die Gemeinde betet, dann betet sie nicht für sich und dann betet sie auch nicht, um schöne Worte zu machen. Vielmehr betet sie wegen dieser Realität. Jesus ist in unserer Mitte. Und Jesus ist, wir sind heute mehr als zwei oder drei, Jesus ist in unserer Mitte. Deshalb feiern wir den Gottesdienst. Nicht, weil wir irgendwie eine Veranstaltung machen, sondern weil wir wissen, der Herr ist mitten unter uns. Und das ist gut zu wissen. Und wenn der Herr alle Herren mitten unter uns ist, dann ist es ein großes Vorrecht, dabei zu sein. Dann ist es auch eine große Ermutigung, zu beten und ihm alles zu sagen. Dann ist es eine Freude, ihm alles im Gebet zu sagen. Auch eine Freude ist es. Und ein Grund, sich auf seine Zusagen zu stützen. Ich habe das auch mal gelesen, dass man lernt, mit Gottes Wort zu beten, dass man eine Zusage Gottes hat. Ich habe das auch ein paar Mal erlebt, wie ich einfach Gott dann bei diesem Bibelwort genommen habe, was er mir gegeben hat. Und dann auf eine Antwort Gottes auch warten. Und allen, die bisher nicht an die Macht des Gebets geglaubt haben, gibt Jesus eine Ermutigung, aus diesem bisher herauszukommen. Das hat er nämlich zu seinen Jüngern gesagt. Ich meine, die waren ja noch ganz am Anfang gewesen. Er sagte ihnen in Johannes 16, Vers 24, bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Bisher habt ihr noch nicht. Aber jetzt macht es, ne? Macht es einfach. Ich biete euch das an. Wir brauchen in unserem Land Männer und Frauen des Gebets. Wir brauchen die Gebetsgemeinschaft im Kleinen wie im Großen. Und wir brauchen das laute Beten in der Gemeinde. Und ich finde das immer schön, wenn wir Gebetsgemeinschaften hatten, auch so auf der Evangelistenkonferenz. Da wurde immer gebetet zwischendurch, wenn irgendein Thema vorbei war. Wenn viele verschiedene, nicht immer alle, aber immer verschiedene gebetet haben, wo man auch dadurch reich beschenkt und gesegnet wird. Mir ging es früher so, dass ich Probleme hatte, in der Gemeinschaft zu beten. Also als ich Christ geworden bin, als ich mich bekehrt hatte und nachher so auch mit Christen und Gemeinde zu tun hatte, fiel es mir einfach schwer. Also ich hatte irgendwie, muss ich mal sagen, Angst vor anderen zu beten. Und manchmal wollte ich dann beten. Und dann passierte Folgendes, da hat mir irgendjemand das Gebetsanliegen weggeschnappt, wie ich beten sollte. Da dachte ich, jetzt kannst du das ja nicht auch noch sagen. Ja, wirklich, ich hatte da ein Problem mit. Und ich dachte, was können die anderen doch schön beten? Ich konnte das eben nicht so formulieren. Und dann ist das schon, was macht man dann? Ja, also irgendwie war es mir ein Wunsch, ein Anliegen. Und da fing ich einfach da an, dafür zu beten, sage ich, Herr, gib mir doch auch den Mut, jetzt was zu sagen. Und irgendwann habe ich es dann wirklich gewagt und habe dann laut gebetet. Und bevor ich laut betete, klopfte mein Herz bis sonst wohin. Und das hat mir eine gewisse Freiheit gebracht, auch öffentlich zu beten. Und ich finde das so schön heute, dass ich das kann. Und wenn ich andere höre, die das machen, dass sie öffentlich beten und wo man zu diesem Gebetsanliegen einfach sein Amen sagen kann, dass man einfach auch dafür da ist. Und ich glaube, dass das gemeinsame Gebet auch einen besonderen Segen mit sich bringt. Also wenn wir in der Gemeinschaft der Brüder und Schwestern beten, das bringt einen besonderen Segen. Und ich glaube, jeder Mensch oder jeder von uns hat auch seine Vorgeschichte, wie manches war. Ich hatte mal so Bilder angeguckt, so aus dem Jahre 1979. Ich will jetzt keine alten Kamellen hier erzählen. Ne? Aber ich möchte euch mal sagen, wie das so bei mir war. Ich lebte in Euskirchen, in der Nähe von Euskirchen. Und damals fand eine Veranstaltung statt in Bonn vom Jans-Team. Und irgendwelche Leute von der evangelischen Kirche haben uns dazu eingeladen. Wir sind dann mit dahin und dann sind wir nachher in die Aussprache gegangen und haben gesagt, hier gibt es eigentlich in Euskirchen gibt es keine Christen, wo wir irgendwas finden können. Und dann haben die das irgendwie vermittelt und dann kamen wir mit drei, vier Christen, haben uns auf einmal gefunden, kamen wir zusammen, junge Leute, und wir hatten einen Hunger, einen geistlichen Hunger. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns einfach getroffen. Wir trafen uns fast jeden Tag in den Häusern, einmal bei dem, einmal bei dem. Und wir haben die Bibel genommen und fingen bei Matthäus an zu lesen und haben das immer Stück für Stück durchgelesen und manches haben wir überhaupt nicht verstanden und hatten aber diese Gemeinschaft. Und wir waren auch überzeugt davon, dass wir rausgehen sollen, dass wir anderen Menschen etwas vom Glauben weitersagen sollten. Wir machten Gebetsnächte. Und zwar war es so gewesen, als die Gruppe was gewachsen war, dann machten wir auch so, wo wir uns getroffen haben. Und eine Gebetsnacht, das heißt nicht, dass wir da in einer großen Gruppe zusammengesessen haben und haben da die ganze Nacht gebetet, sondern zwei Leute waren immer eine Stunde dran. Und ihr glaubt gar nicht, wie lang eine Stunde sein kann, wenn du zu zweit da betest. So, nach einer Zeit hat man mal auf die Uhr geguckt, oh, es waren jetzt 7,5 Millionen Minuten um, ne? Und so. Aber wir haben es durchgehalten. Und ich glaube, dass Gott auch diese Zeit gesegnet hat. Und innerhalb eines Dreivierteljahres war es ungefähr, dann wuchs die Gruppe auf ungefähr 30 Personen und es kam auch ein gewisser Freundeskreis noch dazu. Und dann haben wir gesagt, ja, die Leute wissen ja gar nicht, wer wir sind. Und haben wir überlegt, wir sollten uns einen Namen geben. Wir haben zwar in der evangelischen Kirche getroffen, wir wollten es einen Namen geben. Und dann haben wir gesagt, wir haben am Anfang Matthäus-Evangelium gelesen und da steht ja Emmanuel, Gott mit uns. Und dann haben wir gesagt, Mensch, eigentlich hat Gott das gemacht. Ne? Und dann haben wir uns Emmanuel-Team genannt. Und wir bekamen Räume in der evangelischen Kirche und gingen auf die Straße, luden Menschen zu Jesus ein. Und ich meldete ein Gewerbe für einen Büchertisch damals an. Das habe ich heute noch. Ist immer fortgesetzt worden. Und wir gingen vor die Deutsche Bank in der Fußgängerzone. Samstags standen wir da und hatten weiße Hemden, weiße T-Shirts. Da stand dann drauf gebügelt Emmanuel-Team und auf der Rückseite Gott mit uns. Und die Leute dachten, schwarze Hosen, schwarze Röcke, die dachten, das ist der weiße Riese so ungefähr. Haben sehr viel Aufsehen erregt und haben Leute angesprochen und Gott hat dadurch etwas bewegt, muss man sagen. Und samstags machen wir Teestube. Ich habe vor kurzem mal in einem Jugendkreis erzählt, Teestube, habe ich gedacht, was ist das denn? Ne? Wir kennen das noch. Ne? Teestube. Und die Teestube, die war jeden Samstag und einmal im Monat machten wir eine große Teestube. Eigentlich hatten wir so evangelistische Abende angeboten, das hat uns irgendwann die Kirche verboten, weil die Leute in der Kirche müssten wir ja nicht mehr evangelisieren. Und dann haben wir das eine kleine Teestube und das andere große Teestube genannt und dann durften wir es auch weiterführen. Und wenn man sich mal überlegt, aus diesem Emmanuel-Team gingen nachher ungefähr ein Drittel von diesen 30, also über 10, gingen in den vollzeitlichen Dienst. Wie Gott das gewirkt hat. Also zum Beispiel der Leiter der KEB war auch damals bei uns. Oder ich habe einen Pastor in Mechernich in der Eifel kennengelernt, vor vielen Jahren den Ralf, und er sagte, ich bin damals durch eure Teestube zum Glauben gekommen. Jetzt habe ich mal Fotos angeguckt, ich habe ihn gefunden. Und wie Gott das gewirkt hat. Und ich denke einfach, das war schon komisch. Wir hatten eigentlich keinen Leiter, aber Jesus leitete uns. Und unser Gebet, unser Bibellesen, das missionarische Leben war sicherlich ausschlaggebend für das, was Gott daraus gemacht hat. Aber entscheidend war Emmanuel, Gott ist mit uns. Und ich denke, das dürfen auch wir als Gemeinde wissen, Gott ist mit uns. Und deshalb gehen wir mit ihm den Weg. Und Gott nimmt jedes einzelne unserer Gebete ernst. Aber Gottes Zeitplan mit der Gebetserhörung kann schon mal ein anderer sein als der unsere. Bei Petrus kam die Befreiung in der Nacht vor der Hinrichtung. Apostelgeschichte 12, Vers 12. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit Dabeinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Dort ist er hingegangen. Und was passiert? Die Gebetserhörung steht buchstäblich vor der Tür. Und als Petrus an der Tür klopfte, öffnete, möchte mal sagen, die Praktikantin Rode und sagte dem anderen, Petrus steht vor der Tür. Ey, er hat unser Gebet erhört. Er steht vor der Tür. Und was machten die? Die glaubten ihr nicht. Die haben sie für verrückt erklärt. Das kann doch gar nicht sein. Die Aktion ging weiter. Es muss ein Engel sein oder was weiß ich. Aber Petrus klopfte weiter. Und als sie Petrus mit eigenen Augen sahen, waren sie entsetzt. Waren sie entsetzt, vielleicht wegen ihrem Zweifel, ihrem Unglauben, oder dass sie gesehen haben, was Gott tun kann. Unmögliches kann Gott tun. Gott erhörte ihr Gebet. Und Jesus sagt, selbst wenn unser Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn, dann kann er Unmögliches bewirken, kann er Unmögliches daraus machen. Und ich denke, das lehrt uns, dass Jesus der Handelnde ist. Und im Gebet wenden wir uns an den, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und das ist Jesus Christus. Wir wenden uns an die höchste Instanz. Und wir wenden uns nicht an ihn als irgendwelche Fremde, die da einbrechen, sondern als Menschen, die seine Kinder sind, die Gottes Kinder sind und die das Recht haben. Er gibt uns das Recht, im Gebet zu ihm zu kommen. Gott will, dass seine Gemeinde sich an ihn wendet. Beten wir für offene Türen. Beten wir um Klarheit in manchen Situationen, für Entscheidungen, um Lösungen bei Problemen und wie wir auch Menschen für Jesus gewinnen können. Beten wir, dass auch wir selber im Glauben immer mehr wachsen. Und erkennen wir doch den Wert des Betens und rechnen wir mit der Macht Gottes, wenn wir beten. Amen.